Die folgende Sendung wird gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 10. Sendung aus der Reihe Gemeinwohl statt Profit. Anders wirtschaften mit fairem Handel und solidarischer Ökonomie. Die Sendungen können Sie auf Radio Lora jeden 4. Dienstag und, wenn es einen gibt, 5. Dienstag im Monat immer um 17 Uhr hören. Heute geht es um faire und nachhaltige Beschaffung bzw. um den Einkauf der öffentlichen Hand unter Beachtung sozialer und ökologischer Kriterien. Dazu schauen wir auf München bzw. wir schauen auf das 1997 gegründete Büro Agenda 21 Koordination Eine Welt, das da echte Pionierarbeit geleistet hat. Von Anfang an dabei war Heinz Schulze und der war bei uns im Studio. Und in der zweiten Hälfte haben wir mit Eva Barner, Fachpromotorin für nachhaltige Beschaffung beim Eine-Welt-Netzwerk Bayern, gesprochen. Sie berät bayerische Behörden beim Einkauf.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Zu Gast im Studio heute ist Heinz Schulze. Viele Lora-Hörerinnen und Hörer kennen ihn als langjährigen Moderator und Verantwortlichen des Eine-Welt-Reports München. Das ist die Sendung des Nord-Süd-Forums München bei Radio Lora. Heinz, du hast vor einem Jahr aufgehört, glaube ich, so circa. Der Eine-Welt-Report läuft aber weiter. Wer macht denn das jetzt?
Jetzt ist der Kevin ein junger, engagierter Mann, der es auch unheimlich gut macht aus dem Umkreis vom Nord-Süd-Forum, dem das sehr viel Spaß macht und, was ich gehört habe, auch super gut macht.
Das habe ich auch gehört. Und die Sendung, wer neugierig ist und da mal reinhören will, die kommt immer am dritten Montag im Monat um 20 Uhr. Und du hast ja jetzt zwar mit dem Eine-Welt-Report aufgehört, aber du bist immer noch im Vorstand des Nord-Süd-Forums.
Das stimmt, ja.
Genau.
Und macht weiterhin viel Spaß und es gibt immer noch sehr viel zu tun.
Heute, das Thema ist, wir reden heute über das Büro Agenda 21 Koordination Eine Welt, so hieß das. Mhm. Und wie es dazu gekommen ist und was ihr da gemacht habt, darüber sprechen wir heute. Zunächst mal überhaupt lokale Agenda 21. Was ist das überhaupt? Wer das jetzt nicht mehr weiß, was es mit der Agenda 21 auf sich hat, es liegt schon ein bisschen zurück. Machen wir jetzt hier eine kurze Einführung. 1992 wurde von den Vereinten Nationen das Aktionsprogramm Agenda 21 verabschiedet. 178 Staaten haben es damals auf der Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro beschlossen. Darin fanden sich entwicklungs- und umweltpolitische Handlungsempfehlungen für das 21. Jahrhundert. Die Agenda 21 forderte eine neue Partnerschaft zwischen den globalen Norden und dem globalen Süden. Wichtige Ziele waren Armutsbekämpfung und ein nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen, Wasser, Boden und Wald. Aber auch die Reduzierung des Treibhauseffekts war darin zu finden. Und ganz wichtig, nach der Verabschiedung der Agenda 21 starteten dann wenig später Agenda 21 Prozesse auf lokaler Ebene. Ganz vorne dabei war München, das konnte ich auf einer Internetseite zum Deutschen Nachhaltigkeitspreis lesen. Und du warst einer der Akteure in München und warst seit 1997 im Büro Agenda 21 Koordination Eine Welt aktiv. Bevor wir dazu kommen, wie hat denn der Agenda 21 Prozess in München begonnen nach 1992? Weil bis zur Gründung des Agenda-Büros hat es ja noch 5 Jahre gedauert.
Schon eine Zeit lang her. Also im Bereich Eine Welt, Solidaritätsarbeit, war halt unheimlich wichtig die ganze Arbeit im Nord-Süd-Forum. Da haben wir auch schon unsere Arbeit gemacht, aber es war noch nicht die Basis da, wo man auf und mit der Stadt direkt arbeiten konnte. Und dann hat sich diese große Konferenz ergeben und daraus ist dann so die Idee entwickelt, wir gehen als Eine Welt-Arbeitsbereich nicht in den gesamten Agenda-Prozess, weil dann gehen wir unter, sondern machen den eigenen Bereich ein bisschen präsenter und haben dann den Bereich, das Forum oder wie man es nennen will, Agenda 21, Eine Welt praktisch dann gegründet.
Also ihr habt zum Beispiel diese vielen auch wichtigen Themen natürlich wie Umwelt eher ausgeklammert dann.
Oder versucht ganz diese Themen, sei es Soziales und, im Sinn von global denken, lokal handeln. Also im Sinn, wenn sich was rührt, wenn sich was verändert, dann müssen wir auch schauen, dass es nicht nur Anführungszeichen in Deutschland passiert, sondern konkret in München. Mhm. Und das war ja auch das Anliegen immer vom Nord-Süd-Forum. Mhm. Und ich konnte in der Zeit praktisch einsteigen und haben dann, das gab es früher noch über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, das war also für Arbeitslose eine Möglichkeit, in Vereinen tätig zu werden, und haben das dann über den damals auch Zusammenschluss Bayerische Bildungsinitiativen, der sozusagen die Hülle war für solche Aktivitäten. Und dann in diesem Prozess war dann möglich, dass ich praktisch dann als nicht städtischer Mitarbeiter im Umfeld vom Büro vom damals dritten Bürgermeister, vom Herrn Monatseder, dann eine Zeit lang im Rathaus dann das Zimmer hatte und damit so langsam die Sachen dann als Stadt externer in die Stadt mit reingehen konnte mit unseren Anliegen.
1997 gab es das Büro Agenda 21 Koordination Eine Welt. Jetzt hast du schon das Büro des dritten Bürgermeisters, damals Hepp Monatseder, erwähnt. Ich dachte immer, ihr seid als Büro beim RGU, also beim damaligen Referat für Gesundheit und Umwelt, angesiedelt gewesen. Das stimmt gar nicht.
Jein. Also das Büro hat sich dann ergeben, weil das eigentlich frei war, da wo Balkonbüro, habe ich da eine Zeit lang gesessen, wo der FC Bayern, wenn er dann gewinnt, dann da drauf steht. Das war ein riesengroßes Zimmer mit einem Schreibtisch und einem Stuhl.
Tatsächlich war das dieses Büro
im Balkon? Da war ich ein halbes Jahr, glaube ich. Und dann hat aber die Stadtkämmerei gesagt, das geht so nicht. Und dann war der Umzug in die Struktur vom Referat, also das Gesundheitsreferat, war dann auch nicht eine einfache Sache, weil dann war das Problem als Stadtextern, da konnte ich ja nicht im Internet der Stadt München mitmachen und so weiter. Aber hat sich dann irgendwie eingependelt, das lief dann.
Wir haben damals schon ein paar Interviews gemacht, Anfang der 2000er Jahre, also so früh 97 war ich da noch gar nicht bei LoRa, bin 98 erst dazugekommen. Ich habe dich immer als das Büro wahrgenommen dort vor Ort. Gab es noch andere Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Büro?
Ja, das war ein engagiertes, gut besetztes Büro mit vier Personen hauptamtlich, die im Referat, Gesundheitsreferat, dieses Agenda 21 Büro praktisch gemacht haben. Davon war ich der eine Weltbereich sozusagen. Mhm. Und alle großen anderen Sachen, die München damals betroffen haben, die haben dann die anderen Kolleginnen und Kollegen dann als Agenda 21 Büro gemacht.
Und du hast diesen Eine-Welt-Bereich verantwortet im Büro. Es ist vermutlich 20 Jahre her, so in etwa, plus minus ein paar Jahre. Da habe ich mit dir eins meiner ersten Interviews gemacht zum Thema ausbeuterische Kinderarbeit. Um was ging es euch da?
Also die Frage war immer auch strategisch umzusetzen, wo kann man etwas erreichen, wenn man ja nicht die dicken Brocken zuerst angreift zur Veränderung. Und wir haben gesehen, ja, die Stadt München kauft Produkte ein und haben dann eben auch uns kundig gemacht, dass da viele Produkte dabei sind, wo wir dann einfach erfahren haben, dass da ausbeuterische Kinderarbeit mit dabei war. Dann haben wir die Kinderrechtskonvention und andere Sachen uns angeschaut und das war praktisch dann ein wichtiger erster Ansatz, in dem Bereich aktiv zu werden. Und es gab dann nochmal bei der Stadt München so einen Koordinierungskreis bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die für den Einkauf tätig waren. Und da konnte ich dann mit dabei sein und diese Überlegungen mit reinbringen, um einfach deutlich zu machen, also das kann sich die Stadt München nicht leisten, dass sie Produkte hat, wo Kinder schuften müssen und total ausgebeutet werden. Das war so ein wichtiger Aspekt.
Um welche Produkte ging es denn da?
Das hat sich mit der Zeit so ergeben. Also ganz schnell war natürlich der ganze Bereich Einkauf. Also wir haben dann fairer Einkauf, das wäre Kaffee, Tee etc., weil es da auch Alternativen gegeben hat. Und dann kann ich sagen, sind im Laufe der Zeit durch die Kooperation mit anderen Gruppen in München auch andere Produkte dazugegangen. Wichtig war am Anfang einmal das Produkt, die Blumen, wo wir dann gewusst haben, die werden unter schlimmen Bedingungen auch mit Kinderarbeit und Ausbeutung von Frauen gesundheitlich auch in der Winterzeit die Rosen in Kolumbien und so weiter hergestellt. Das war so ein Produkt. Das andere war, dass die Bälle, die München eingekauft hat, also das Sportamt, auch ohne irgendein Symbol oder ohne ein Zertifikat war. Das war auch, wo wir dann auch mit in dieser Kampagne waren, dass die Fußbälle von Hand genäht von Kindern in Asien dann unfair hergestellt worden sind. Dritte war eine Zeit lang, wo wir uns bemüht haben, auch beim Geld, das war also die Frage ethische Geldanlagen, da war das Büro vom Monatseder sehr dahinterher, auch mit Banken. Das ist aber dann in die Hose gegangen, weil die Mitarbeiterinnen, die dafür zuständig waren, das nicht mehr machen durften oder Banken fusioniert hatten. Viele Diskussionen und Anregungen, aber das hat dann nicht geklappt, dass München das Geld ethisch, ökologisch nach bestimmten Kriterien anlegt, weil da die entsprechenden Banken gefehlt haben und die Sparkasse das auch nicht so wollte. Und bis zum Schluss war dann, wo ich überhaupt keine, also nie gedacht habe, dass ich als Sozialpädagoge damit zu tun habe, das war dann ausbeuterische Kinderarbeit bei Grabsteinen auf Münchner Friedhöfen. Also das hat uns da mehr als geschockt, dass also das auch noch passiert. Das war dann nochmal die große, große Aktion.
Warum ist denn das so, dass es ausbeuterische Kinderarbeit bei Grabsteinen gibt? Das ist ja eine körperlich sehr anstrengende Arbeit. Kinder haben ja noch gar nicht die Kraft dazu, denke ich jetzt, so einen Stein zu hauen oder so. Warum das wurden und werden da ja immer noch Kinder verwendet?
Also in Steinbrüchen, zum Beispiel Indien, wo die Eltern in Schuldknechtschaft praktisch sind und dann mitarbeiten müssen, jetzt nicht die großen Steine aus dem, ja doch auch beim Bohren von Löchern, wo dann die Steine rausgebrochen, mit Explosionen rausgehauen werden. Und da haben wir dann gesehen, dass in Zusammenarbeit mit einer bundesweiten Kampagne, die das dann genauer evaluiert hat und auch die Beispiele uns gebracht hat, wo wir dann gesehen haben, das kann nicht sein, dass die Grabsteine dann aus Indien als Beispiel billiger sind als Grabsteine aus dem Bayerischen Wald. Und das war dann richtig dicke Steine bohren, muss man fast sagen, nicht Bretter. Das war also ja mit Urteilen gegen die Stadt München, dann war es wieder möglich. Und das Problem oder die Situation ist, dass die Stadt München ja keine Grabsteine einkauft, sondern aber eine Friedhofssatzung hat, wo sowas dann auch zum Schluss dann reingeschrieben wurde. Aber das ist immer noch ein schwieriger Prozess, also wo die Stadt ja nur auf die eigenen Friedhöfe, aber nicht auf die kirchlichen zum Beispiel hat.
Das wäre jetzt nochmal ein eigenes Thema, das können wir jetzt nicht ausführen, glaube ich. Aber ist eigentlich spannend zu fragen, was auf den Friedhöfen passiert. Weil wenn ich mich recht erinnere, gibt es da immer auch noch diese Eigenerklärungen von Steinmetzen, dass sie das unter bestem Wissen und Gewissen eingekauft haben etc. Aber es gibt kein Siegel oder Label drauf.
Das ist immer noch eine Grauzone und es wird drauf geachtet, aber das müsste noch geschärft werden. Aber das ist verdammt schwierig, weil Stempel, die Exporteure hergestellt haben und fair beurteilt durch UNICEF, sowas gab es dann einfach, wo dann also auch das gefälscht wurde. Und das ist also ein schwieriges Kapitel.
Jetzt habt ihr bei eurer Kampagne gegen ausbeuterische Kinderarbeit aber auch ganz deutlich unterschieden zwischen Kinderarbeit und ausbeuterischer Kinderarbeit. Und ihr habt auch gesagt, dass Kinderarbeit in Ländern des globalen Südens auch notwendig ist. Kannst du mir da erklären, auf was ihr da geachtet habt?
Wir haben natürlich gesehen, dass in den Regionen oder wo familiäre Landwirtschaft betrieben wurde, die interne Gerechtigkeit auch nicht immer hundertprozentig funktioniert, dass also dann eher die Mädchen aus der Schule genommen werden als die Jungen zum Beispiel, um Vieh zu hüten oder dass das Schleppen von Wasser von Brunnen brutal heftige Arbeit ist und das den Kindern aufgetragen wird, wo wir gesagt haben, das ist weiterhin nicht gerecht, aber da kann München jetzt nicht für gerade stehen. Also wer das nicht will, der muss dann faire biologische Produkte und so weiter, dann ist das eine Richtung. Aber das andere war wirklich dann nach der Kinderrechtskonvention als, und das ist ein langer Absatz, also als sehr gefährlich und für die Gesundheit psychogefährliche Arbeit eingeschätzt wird. Da gehört dann auch, obwohl das keine Arbeit wirklich ist, Kindersoldaten, die Brutalität dazu und auch Prostitution von Kindern. Da haben wir gesagt, das, da hat München nichts zu tun, weil München kauft keine Prostituierten ein. Also wo ist dann der Bereich? Und haben uns an die Kinderrechtskonvention gehalten, haben aber diesen ganzen komplizierten Abschnitt mit unseren Begriffen einfach dann gesagt, München gegen ausbeuterische Kinderarbeit. Und so hat man auch gemerkt, so ein Begriff ist dann auch in die Sprache zum Teil übergegangen und sagt, ich denke, mehr aus als dieser ganze lange Absatz, den man auch nicht verstehen kann.
Heißt aber, Kinderarbeit wird akzeptiert, wenn es im Familienbetrieb ist und es ermöglicht wird, dass das Kind ausreichend Freizeit hat, dass das Kind in die Schule geht und keine körperlich überfordernde Arbeit macht. Kann ich das so sehen von eurer Seite da? So habt ihr das gehandhabt damals?
Da und waren aber auch mit Organisation für ein Anführungszeichen Recht auf vernünftige Kinderarbeit in Verbindung in Bolivien, wo die arbeitenden Kinder sich zusammengetan haben und die einfach aufgrund der ganzen Armut der Familien dann arbeiten mussten, sei es als Autoputzer, als Verkäufer von Sachen, und haben dann, soweit es möglich war, auch Projekte unterstützt, die Anführungszeichen wieder Straßenkinder, weil die sich ja als arbeitende Kinder bezeichnet haben, dann unterkommen können und zum Beispiel auch für das Recht, dass dann der Unterricht auch am Abend stattfindet. Und warum muss der für die Kinder, die arbeiten müssen, dann am Vormittag sein, wo sie nicht hin können? Also solche Sachen waren durchaus im Blick, aber dieser Begriff ausbeuterisch, den haben wir dann ziemlich klar, also da gehört dann die Arbeit wie in der Landwirtschaft, Giften ausgesetzt zu sein, ohne Schutzkleidung, die Steineklopferei und. Das war dann ein klarer Ansatz, da sollen die Kommunen sich raushalten und die Produkte nicht mehr kaufen.
Kommen wir zum anderen Thema. Eins, was ich auch mit dir verbinde, das ist die Klimapartnerschaft der Stadt München mit den Ajaninka im peruanischen Regenwald. Da haben wir auch immer wieder mal was gemacht miteinander. Ist das von dir initiiert worden?
Wir haben es als Nord-Süd-Forum, war schon die Arbeit, wenn wir an Gerechtigkeit im Klimabereich anschauen, wenn wir da mitmachen wollen, dann müssen wir auch von München weggucken und aufzeigen, was hat das mit uns hier zu tun. Und ein Anlass war, dass in Peru dann das indigene Volk der Ashaninka ziemliche Brutalität erfahren hat durch den internen Konflikt, der mit dem leuchtenden Pfad war. Und da kam die Bitte, ob wir da nicht was machen sollen. Und das war dann ziemlich schnell, weil München ja im europäischen Klimabündnis war, ist das dann ein aktiver Teil von München geworden, wo auch damals der Umweltreferent, der Joachim Lorenz, dann ziemlich dahinter stand. Und das ist dann eine wichtige Achse in diesem Agenda-Prozess mit geworden und geht bis heute weiter als Arbeitskreis. Wobei es heute also gut ist, dass es auf zwei Säulen steht. Einmal ist die Stadt München aktiv, jetzt im Referat Klima und Umwelt. Und den zivilen Arbeitsbereich, den Arbeitskreis München-Ashaninka, also die beiden, jetzt kann man auf zwei Füßen laufen.
Wie schaut denn diese Klimapartnerschaft aus oder wie hat sie zu Beginn ausgeschaut? Wie hat sich das verändert bis heute? Kannst du das ganz kurz erläutern?
Also zuerst war, wie immer, recherchieren, gucken, fragen. Dann haben dort die Ashaninka nach dieser schlimmen Zeit sich angefangen zu organisieren. Da war dann möglich, einen der Dirigent ist, der Führer nach München einzuladen, dann ist das so langsam in die Gänge gekommen und jetzt ist also praktisch im Schwerpunkt ist die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit hier, um deutlich zu machen, wenn sich hier nichts verändert, dann kann auch der Regenwald nicht gerettet werden. Und wichtig ist, dass dann die Kooperation mit dortigen indigenen Organisationen und da vom Volk der Ashaninka, so 80.000 Leute im zentralen Regenwald in Peru, sich dann gefestigt hat, die im kleinen Bereich, wenn wir Spenden bekommen, dann werden auch Projekte unterstützt, hauptsächlich, dass die Dorfgemeinschaften ihre Landtitel bekommen können, also nicht kaufen, das ist Quatsch, aber die Kosten zahlen zur Einschreibung ins Register und Notare und so weiter, was unheimlich teuer ist. Weil ohne diese Landtitel kann jeder Depp kommen und sagen, haut ab, so ungefähr. Und dann andere Projekte, die so Pilotcharakter haben, sei es, dass Standes- oder Geburtsurkundenämter eingerichtet werden. Und wichtig ist, wo wir uns unterscheiden von anderen großen Umweltorganisationen, wir sagen, Regenwaldschutz ist nur möglich mit der indigenen Bevölkerung und nicht, dass man Flora und Fauna unterstützt und das dann sichert und die Indigenen dann nicht mal mehr da in den Gebieten fischen können. Und wichtig ist bei der Öffentlichkeitsarbeit, dass dann immer wieder Delegierte von den Aschaninka kommen und dann hier eine dicke Tour mit viel Veranstaltung in München dann machen. Nächste ist dann im Mai nächsten Jahres dann zum Beispiel. Das geht also immer weiter.
Und Delegationen waren ja auch immer in den letzten Jahrzehnten bei uns im LoRa-Studio.
Ja, die sind dann immer da.
Okay, das waren jetzt so zwei Themen, die mich über Jahre begleitet haben. Was habt ihr denn noch gemacht? Kannst du vielleicht noch ein oder zwei Themen vorstellen?
Also eine wichtige Geschichte war ja die Leuchttürme im Agenda 21-Prozess. Und da hat dann mit anderen sich ergeben, dass das eine Welthaus dann daraus mit entstanden ist. Das war als Agenda 21-Büro mitbeteiligt, aber das war dann Sache vom Nord-Süd-Forum und anderen Gruppen. Und da war das, wie sagt man neudeutsch, Commitment der Stadt war dabei unheimlich wichtig. Und das, denke ich, war nochmal ein wichtiges Projekt, was dann sich also gehalten hat.
Das gibt es immer noch und das Nord-Süd-Forum hat ja auch seine Büros immer eine Welthaus.
Genau,
Noch ein Thema?
Also vielleicht noch, was wir gesehen haben, was wichtig ist, also die Erfahrung haben wir gemacht, dass es wichtig ist, dass Stadtratbeschlüsse herkommen und nicht Empfehlungen. Also gegen diese ganzen freiwilligen Sachen hatten wir gemerkt, da gibt es ja viele und es wird in der Stadt nur wichtig und wird dann kann umgesetzt werden, wenn es den Stadtratsbeschluss gibt. Und in meiner Arbeit fand ich sehr wichtig, als jemand, der keine Erfahrung mit der Stadtverwaltung hatte, zu erfahren, wie wichtig das ist, dass die Mitarbeiterin zum Beispiel bei der sogenannten Vergabestelle beim Einkauf dann auch mitgenommen werden und das als ihr Ding sehen, dass das auch ein wichtiger Teil der Arbeit ist, das auch zu berücksichtigen. Weil bisher war so, billigste Angebot wird genommen und da ist die Diskussion wichtig, ist es nicht das beste, nachhaltigste Angebot. Das war am Anfang ein bisschen schwierig, weil dieser dritte Weltaspekt, der war nicht vorhanden. Und dann war, da müssen wir was aufnehmen, weil sonst der dritte Weltschulze sauer wird. Bis dahin, dass also ein toller Prozess dann in Gang gekommen ist und wo dann auch die Verantwortlichen in ihrem Bereich das dann machen konnten. Und wir mussten lernen, dass bestimmte Prozesse auch dauern, weil die Stadt zum Beispiel bei den Bällen einfach einen Vertrag hat über 10 Jahre beim Großeinkäufer. Und dann hinterher, als der ausgelaufen ist, konnte die Stadt dann die Vergabekriterien so machen, dass jetzt die entsprechenden Siegel haben müssen. Also sowas merkt man dann auch, das dauert auch dann bei der Vergabe bis zu 10 Jahre, weil einfach solche Verträge man nicht einfach wegschmeißen kann.
Du warst da ja praktisch, oder ihr als Agenda-Büro, wart da Pioniere, weil dieser Prozess mit dem fairen Einkauf oder mit dem Einkauf unter Beachtung sozialer und ökologischer Kriterien hat ja Fahrt aufgenommen, auch wenn es schwierig ist. Jetzt gab es Initiativen beim Kauf von Kleidung, Berufskleidung, Feuerwehr, Krankenhäuser etc., aber auch bei IT tut sich was, auch da wird stärker drauf beachtet. Das ist ja schon eigentlich ein toller Erfolg, dass Anfang 2000 angestoßen zu haben, oder?
Angestoßen war, also bei bestimmten Sachen, wo die Leute, die im IT-Bereich arbeiten, sagen, das ist fast unmöglich, da rauszukriegen, wo die ganzen Sachen herkommen, weil die nicht ein Computer, der in einer Firma gebaut wurde, der Teil, die Kleidung für Krankenhäuser und, das ist noch im Prozess, das ist ein Dauerthema, also es gibt weiterhin einfach Baustellen und das wird auch weiter gearbeitet.
Du hast jetzt den damaligen Umweltreferenten Joachim Lorenz schon angesprochen, auch den dritten Bürgermeister Hepp Monatseder erwähnt, der sich immer stark gemacht hat für eine Weltthemen. Da kann ich mir denken, da war die Zusammenarbeit gut. Wie war denn die Zusammenarbeit mit Joachim Lorenz? War der auch aufgeschlossen dem Thema eine Welt gegenüber?
Also der war einmal ganz vorne mit dabei, weil er Vorsitzender vom Europäischen Klimabündnis war und auch an der Umsetzung neben all den Aufgaben, die er hatte, aber der Bereich München-Aschaninka war wichtiger Bereich dabei als konkrete Umsetzung und hat das also ziemlich befürwortet. Dann kam eine Umweltreferentin, die eine Zeit lang gearbeitet hat und daran kein Interesse hatte. Und jetzt ist dann wieder der Gutes aufgeteilt im Bereich Klima, Umwelt, soweit ich weiß, die Frau Kugler, die wieder sehr daran interessiert ist. Also hängt auch immer von der politischen Orientierung, sagen wir mal so, der Hauptpersonen in den jeweiligen Referaten ab.
Aber da hast du praktisch oder das Agenda 21 Büro auch Glück gehabt, dass mit dem dritten Bürgermeister und mit Joachim Lorenz, Umweltreferent, da zwei Leute an den Schalthebeln saßen, die euch da unterstützt haben.
Ja, muss man einfach so sehen und auch dankbar sehen, weil ohne die Köpfe in Politik und Verwaltung ist sowas nett zu machen, aber die Umsetzung, die ist dann einfach nochmal eine Spur schwieriger. Also das war dann einfach wichtig und war auch vielleicht die Zeit dafür einfacher. Heute denke ich, von der Stadt viel Geld zu verlangen oder sowas, das ist eine andere Situation. Aber das war gut, dass das angestoßen wurde und auch
weiterläuft.
Ja, Praxis also läuft, ja.
Genau. Wenn du so zurückblickst, was hat denn nicht funktioniert? Was ärgert dich? Was hättest du gerne noch gemacht? Weil es hat aber einfach nicht geklappt. Du hast die Banken, die Finanzprodukte angesprochen. Das ist nicht vorangekommen. Wenn du zurückblickst, was hast du nicht versäumt, aber was hättest du noch gerne geschafft?
Einmal im Einkauf. Also eine Zeit lang haben wir gehadert mit den Sportlehrerinnen und Sportlehrern, die gemeint haben, die fairen Bälle, die taugen nichts. Und das hat sich jetzt gelegt, weil die Schulen haben für solche Einkäufe ein bisschen Geld gehabt und sind dann doch zu Bällen gegangen, die nicht fair waren. Und das war jetzt gut und richtig, dass endlich wieder ein Beschluss ist, weil manchmal muss man die Leute auch beglücken sozusagen.
Ich wollte sagen, zum Glück zwingen.
Ja, so. Das war eins. Und dann, denke ich, wäre noch viel zu machen, was auch nicht durch den Stadtratsbeschluss geschafft wurde. In den Büros von Lehrerinnen und Lehrern wird immer noch der Schrott, sage ich mal, Schrottkaffee eingekauft, weil der faire Kaffee zu teuer ist. Und da verstehe ich die Welt nicht, weil die Lehrerinnen und Lehrer nicht wirklich die Armen bei uns sind. Also da könnte im Lehrerzimmer noch eine ganze Menge mehr fairer Kaffee getrunken und deshalb auch gekauft werden.
Ein Erfolg von dir und dem Agenda 21 Büro ist ja sicher auch, dass das Agenda 21 Büro dann irgendwann aufgehört hat zu existieren und es wurde dann aber jetzt in einem Weltbereich eben die Fachstelle Eine Welt geschaffen, die es bis heute ja immer noch gibt, erst nur mit einer Person besetzt. Inzwischen sind ja schon zwei tätig in der Fachstelle.
Aber das finde ich ist unheimlich wichtig und gut, dass das jetzt intern ist und nicht mehr extern und die zwei engagierten Kolleginnen da auch wichtige Arbeit machen. Und da sind viele, viele Bereiche, die dann dazukommen. Das ist dann nochmal Einwirken auf fairere Einkaufsstrukturen im Landkreis. Also das ist also wichtig, dass da jetzt intensiver auch gearbeitet werden kann und die Sachen, die anstehen, auch besser gemacht werden können. Das ist also gut, dass das innerhalb der Verwaltung dann auch wirklich dann etabliert ist.
Wann hast du aufgehört?
2010, glaube ich, so ungefähr.
Wie ging es dann für dich weiter nach 2010? Also habe ja schon am Anfang erwähnt, du hast natürlich die Radiosendung gemacht, warst nach wie vor aktiv im Vorstand des Nord-Süd-Forums, aber du hattest doch ein bisschen mehr Zeit wahrscheinlich. Wie hast du die gefüllt?
Dann ist schnell wieder gefüllt worden, weil ich noch im Vorstand der Informationsstelle Peru, also die Soli-Arbeit zu Peru mit den Leuten dort enorm zugenommen hat. Also da ist der Klimaaspekt wichtig, aber insgesamt auch diese ganzen Aspekte. Und wenn es sich ergibt, dann ist das auch auf kommunaler Ebene ist möglich, das einzubringen. Da gibt es jetzt Freiburg und Köln und Berlin, auch Städte, die in diesen Klimapartnerschaften sind, wo wir dann auch einen Austausch haben, wo dann doch immer noch zu stark auf München geguckt wird, also wie gut München ist und finde ich dann nicht so doll, weil ich denke, wir könnten noch viel, viel mehr machen. Aber da sind dann Probleme, dass die bundesweite Stelle, die dafür zuständig ist, nur Klimapartnerschaften mit Kommunen, von Kommune zu Kommune ansieht. Und ich habe da meine Probleme mit, weil wenn man weiß, wie in Regionen im Regenwald Bürgermeister gewählt werden, die keine Indigenen sind und mit denen zusammenarbeiten, die dann nach einem Jahr wegen Korruption wieder im Gefängnis sitzen, da ist es ein dickes, dickes Holz zu bohren, dass diese Kooperation auch mit indigenen Organisationen läuft. Da sind Bedenken immer da, dass die nicht mit Geld umgehen können und so ein Quatsch. Also da ist wieder die kommunale Ebene dabei, weil die ja aktiv sind, also wichtig finden, dass das dieses ganze Klimafragen auf München, Köln, Freiburg und andere runtergebrochen werden sollte.
Aber zusammenfassend, du bist denen eine Weltthemen nicht verloren gegangen, du bleibst da dabei einfach.
Genau, im Unruhestand, wie man so sagt. Okay.
Soweit Heinz Schulze vom Vorstand des Nord-Süd-Forums München. Wer mehr wissen will über die Arbeit des Nord-Süd-Forums, über die Klimapartnerschaft der Stadt München mit dem indigenen Volk der Ashanikas, über faire Beschaffung bzw. den Einkauf unter Beachtung sozialer und ökologischer Kriterien, über den fairen Handel überhaupt und über entwicklungspolitische Organisationen in München, mehr Infos gibt's unter nordsüdforum.de.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und Sie hören eine Sendung aus der Reihe Gemeinwohl statt Profit. Anders wirtschaften mit fairem Handel und solidarischer Ökonomie. Als nächstes hören wir Eva Bahner, Fachpromotorin für nachhaltige Beschaffung beim Eine-Welt-Netzwerk Bayern. Wir haben sie im Büro des Eine-Welt-Netzwerks in der Münchner Froschhammer Straße 14 in Milbertshofen besucht. Eva Bahner berät bayerische Behörden beim Einkauf. Wir bleiben also beim Thema faire Beschaffung bzw. beim Thema nachhaltige Beschaffung. Letzteren Begriff hält Eva Bahner für besser.
Der Begriff nachhaltige Beschaffung ist der umfassendere, der ein bisschen weitergehende, der neben sozialen Aspekten auch ökologische Aspekte bzw. Aspekte zum Beispiel der Kreislaufwirtschaft umfasst und ist von daher etwas einfacher auch für Verwaltungen umzusetzen, als Startpunkt leichter, als fair ist sehr schwer vorstellbar. Was ist fair, was ist nicht fair, ist dann ein weites Feld geöffnet.
Dann warum ist es denn überhaupt wichtig, dass die öffentliche Hand nachhaltig beschafft, nachhaltig einkauft? Warum sollen Bund, Länder, Kommunen dies tun?
Also wenn man es deutschlandweit anschaut, ist Beschaffung, macht ungefähr ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts aus. Die Kommunen bzw. Land, Kommunen und Bund sind dann davon wieder zwar nur ein Teil, aber machen immerhin noch circa 20% des Bruttoinlandsprodukts aus und haben damit natürlich eine ganz starke Hebelfunktion. Also wenn alles nachhaltig beschafft würde, dann könnten die Unternehmen anders wirtschaften, dann würde anders eingekauft, dann würden andere Standards gesetzt. Insofern natürlich auch eine Vorbildfunktion, also wenn es Bund, Land und Kommune nicht machen, warum sollte es der und die Einzelne machen? Und mein dritter Punkt wäre auch, es schafft einfach eine Identifizierung. Also wenn ich stolz auf mein Unternehmen, meine Behörde sein kann, dann identifiziere ich mich ganz anders und als weiches Standortkriterium kriegt es tatsächlich immer mehr Bedeutung.
Welche Produkte geht es denn da? Welche Produkte werden überhaupt nachhaltig eingekauft? Welche Produkte stehen da an der Spitze?
Also reden wir über können nachhaltig eingekauft werden oder über werden nachhaltig eingekauft? Beim Können gibt es fast nichts mehr, was nicht nachhaltig, entweder nach ökologischen oder sozialen oder beiden Kriterien geht. Anfangen können Sie bei Büromöbeln, die man nachhaltig und zertifiziert bekommt. Dann geht es natürlich weiter mit der Büroausstattung, also die ganzen Büromaterialien. Nur als Beispiel, Sie müssen keinen lackierten Bleistift kaufen, der kann auch unlackiert sein. Ein Kugelschreiber kann auch aus recyceltem Kunststoff sein und so weiter. Oder aus Biokunststoff. Das heißt, da ist im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit ganz viel möglich. Wenn wir in den Bereich weitergehen, IT, da wird es schwieriger. Es gibt allerdings die sogenannte von Nager IT produziert die nachhaltige Maus. Es gibt das Fairphone einer niederländischen Firma, also wo eine deutlich bessere Nachvollziehbarkeit der Herkunft der Konfliktrohstoffe zumindest gegeben ist, versucht wird und auch transparent dargestellt wird. Im sonstigen IT-Bereich ist es schwierig, aber auch da gibt es Bestrebungen zu zertifizieren und die Wege zu klären. Dann geht es natürlich weiter in den Bereich Arbeits- und Berufskleidung, Flachwäsche wären für die ganzen Kliniken von großer Relevanz, ob das nach sozialen und ökologischen Standards hergestellt ist. Es geht hin zu Schuhen, es geht hin zu Steinen. Friedhöfe haben inzwischen sehr oft eine Satzung, die es verbietet, Steine aus ausbeuterischer Kinderarbeit zu verwenden auf den Friedhöfen. Und es hört letztendlich bei Catering und Mensa-Kantinen-Essen nicht auf, sondern geht auch da wahrscheinlich noch weiter.
Und was geht am besten?
Ich denke, für den Einstieg ist es grundsätzlich so, dass man sich nicht überfordern sollte. Mit Hauptsache, man fängt an. Der erste Schritt ist einfach der wichtigste, der gerne mit zum Beispiel so kleinen Merchandise-Produkten oder Corporate Wear, also Poloshirts, T-Shirts für die ganze Gruppe, für die Abteilung. Insgesamt ist Textil relativ einfach, weil es eine große Auswahl gibt. Was natürlich auch geht, sind Merchandise-Produkte. Polizei Oberbayern war da wirklich federführend, dass die Merchandise-Produkte ganz streng nach ökologischen Kriterien ausgesucht haben.
Zum Beispiel, was waren das für Produkte?
Genannt wird es Streugut. Das sind so kleine Polizeikellen, so 8 Zentimeter vielleicht, die dann eben aus recyceltem Plastik sind oder recyceltem Kunststoff, Biokunststoff. Das sind kleine Motorradhelme, die aus Biokunststoffen hergestellt werden. Also alles, was dort im Bereich Giveaways hergestellt oder verwendet wird.
Ja, welche Kommunen in Bayern tun sich denn bei der nachhaltigen Beschaffung besonders hervor? Was sind da so Vorzeigekommunen?
Sehr früh angefangen hat München, seit über 10, fast 15 Jahren. Dann ist auch zu nennen die faire Metropolregion Nürnberg, die wirklich gerade im Bereich auch Nachvollziehung, Monitoring und Reporting, also Berichterstattung, sehr weit fortgeschritten sind und wo man tatsächlich sehen kann, dass es jährlich wachsende Mengen sind an nachhaltiger Beschaffung, die da zusammenkommen. Aber auch so kleine Kommunen wie Gilching oder die Ile-Ruperti-Winkel, also eine Einkaufsgemeinschaft interkommunal, die machen es genauso. Also das geht wirklich von den bayerischen Größten bis hin zu sehr kleinen Kommunen, die sich Richtlinien, Leitfäden geben, nach denen dann die Beschaffung stattfindet.
Jetzt haben Sie München genannt. Wir haben ja Münchner Hörerinnen und Hörer. Was kauft denn München ganz vorbildlich ein, nachhaltig?
Im Bereich Berufskleidung immer noch bestimmt ein Vorreiter, aber auch weit vorne, wenn es um ökologische Kriterien geht, im Bereich Büromöbel, Büroausstattung und Recyclingfähigkeit, Langlebigkeit und eben auch die Rückführung in den Kreislauf, Kreislaufwirtschaft.
Jetzt haben Sie vorhin die Polizei Oberbayern genannt, die da ganz vorbildlich ist. Wie schaut es denn allgemein mit dem Freistaat, mit den staatlichen Behörden in Bayern aus? Sind die da so ähnlich gut unterwegs, wie es die genannten Kommunen bei der nachhaltigen Beschaffung?
Ich denke, Bayern hat allein durch diese Unterstützung der Stelle einer Fachpromotorin nachhaltige Beschaffung gezeigt, dass sie daran interessiert sind, da vorwärts zu kommen, da ihren Beitrag zu leisten und auch durch die bayerische Nachhaltigkeitsstrategie gezeigt, dass das Ziel ist, einfach klimaneutral zu werden. Und ich denke, die Umsetzung ist was, was tatsächlich von Behörde zu Behörde unterschiedlich läuft. Also das Landesamt für Steuern ist da sehr, sehr gut unterwegs zum Beispiel, die wirklich sehr viel nachhaltig beschaffen, auch eine zentrale Vergabestelle haben, die da sehr drauf achtet. Andere Behörden brauchen sicher noch mehr Unterstützung. Das Thema ist tatsächlich immer, je kleiner die Behörde, die einzelne Behörde ist, desto schwieriger ist es, die nachhaltige Beschaffung durch und umzusetzen.
Weil es doch ein bisschen Zeitaufwand kostet, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist ein neues Gebiet. Eine Zusatzaufgabe, sind das so die Gründe, dass es so ein bisschen zäh dann geht? So habe ich es rausgehört.
Genau, also es ist leider noch immer nicht in der Ausbildung fest verankert, dass eben auf soziale und ökologische Kriterien zu achten ist in der Vergabe und in der Ausschreibung. Von daher ist es tatsächlich gerade für die BerufsanfängerInnen ein Thema, dass sie sich in ein zusätzliches Gebiet einarbeiten müssen. Wenn Sie jetzt schon länger dabei sind, dann läuft einfach der Teil Vergabe an sich automatisiert und dann habe ich halt leichter mal Zeit oder Potenzial frei, um mich mit den nachhaltigen Kriterien zu beschäftigen. Von daher ist es leichter, wenn die Behörde größer ist, es vielleicht mehr Leute gibt, die sich mit der nachhaltigen Beschaffung oder mit der Beschaffung beschäftigen und dann ein oder zwei Personen tatsächlich sich auch mit den nachhaltigen Kriterien und Vergabemöglichkeiten beschäftigen können.
Das haben Sie gesagt, es ist noch nicht in der Ausbildung verankert bei den Behörden. Wer müsste da politisch in der bayerischen Staatsregierung nachhelfen, dass das passiert?
Da bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Ich hätte jetzt mal spontan gesagt, das Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Bildung. Ich weiß, dass es in der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Hof, dass es dort mit offenen Ohren aufgenommen wird, das Thema. Allerdings ist es eben im Lehrplan und in den Zielen noch nicht fest verankert. Also dort müsste es drin sein, wenn das ein Thema oder wenn das automatisiert in der Ausbildung drin ist. Wer dafür zuständig ist, für die Verwaltungsausbildung, da bin ich jetzt überfragt.
Schauen wir doch mal in die Praxis. Wie funktioniert das denn in der Verwaltung, dass nachhaltige Beschaffung auch funktioniert, überhaupt Beschaffung funktioniert? Können Sie mal schildern, welche Schritte dazu durchlaufen sind, von der Entscheidung, ein Produkt zu erwerben, zum Beispiel jetzt Berufskleidung, bis dann zum letztendlichen Erwerb. Was passiert da alles? Und welche Unterschiede gibt es zwar zwischen kleinen Gemeinden, da ist wahrscheinlich der Verwaltungsaufwand geringer, und so einer großen Kommune wie München?
Ich denke, der Hauptunterschied zwischen klein und groß ist im Wesentlichen in den Beschaffungsvolumina. Einfach die Kosten sind andere und es gibt eigentlich nie eine zentrale Beschaffung, sondern jede Stelle beschafft für sich, macht ist natürlich nicht leichter, gerade wenn Sie jetzt an Büromaterial denken, da tatsächlich Nachhaltigkeitskriterien immer zu beachten, wenn jeder seine 10 Bleistifte selber bestellt. Da tun sich große Kommunen leichter, weil sie normalerweise eine zentrale Beschaffungsstelle haben oder eine Vergabestelle haben. Grundsätzlich ist es so, dass als erstes der Bedarf formuliert wird von einer Bedarfsstelle. Die ist auch verantwortlich für die Erstellung des Leistungsverzeichnisses, das so umfassend genau sein soll und muss, dass wirklich vergeben werden könnte, also dass die Vergabestelle danach vergeben kann. Und dann geht es dran, eben sowohl die Kriterien im Leistungsverzeichnis zu definieren, in den Eignungskriterien, in den Zuschlagskriterien, also im gesamten Verfahren. Und am Ende würde die Vergabestelle dann die Ausschreibung machen und eben schauen, an wen das Projekt vergeben wird. Da ist es für mich immer wichtig, dass tatsächlich vorher schon möglichst oft ein Dialog mit dem Markt oder mit einem Bieter- oder Marktdialog geführt wird, dass wirklich man abklären kann, was kann ich denn überhaupt erwarten? Also was ist alles auf dem Markt verfügbar? Dass ich eine Preisvorstellung bekomme als Bedarfsstelle, was würde das denn kosten? Und dann auch formulieren, die Kriterien so formulieren kann, dass ich wirklich eine relevante Anzahl an Bietern auch bekomme, weil ich ja nicht nur, also nichts ist schlimmer als eine Ausschreibung, auf die ich gar keinen Bieter bekomme. Oder auch nur einen, weil auch das ist wettbewerbsrechtlich halt zumindest unerfreulich. Das heißt, ich will eine Ausschreibung, wo ich 3 bis 5 Bieter im Idealfall mindestens bekomme und dann kann ich tatsächlich auch nach Kriterien der Wirtschaftlichkeit, der Nachhaltigkeit, der Langlebigkeit, was Sie dann wollen, da kann ich dann auch wirklich auswählen und habe einen echten Wettbewerb auf dem Markt. Und ich bin auch überzeugt, nur sowas schafft Innovation. Also nur wenn ich wirklich mehrere Unternehmen habe, die miteinander ein bisschen in Konkurrenz stehen, dann geht es in der Nachhaltigkeit weiter. Wenn ich immer nur einen habe, der hat einfach keine Notwendigkeit, irgendwas neu oder anders zu entwickeln.
Sie haben schon Kriterien genannt, nach denen Vergabestellen Produkte dann auch bewerten und auswählen. Auf welcher gesetzlichen Grundlage passiert denn eigentlich dieser Prozess des Einkaufens, Erwerbens etc.?
Es gibt ein paar Grundlagen. Das ist sicher das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Als Basis dann gibt es die Unterschiede in der Unterschwelle, also unter EU-weiter Ausschreibung, was je nach Größe der Kommune natürlich zutritt, aber auch nach Umfang der Beschaffung. In der Oberschwelle muss ich dann europaweit ausschreiben. Da sind die Anforderungen ähnlich. Also ich weiß, dass sehr viele Kommunen oder auch Behörden in der Unterschwelle ähnliche Kriterien anlegen wie in der Oberschwelle, aber rechtlich ist es getrennt. Und dann gibt es eine Verwaltungsvorschriftsvergabe und nach der müssen sich dann auch die Kommunen richten.
Jetzt kommen wir mal zu Ihrer Stelle. Wann kommen Sie denn als Fachpromotorin für nachhaltige Beschaffung ins Spiel?
Von den Aufgaben her in der Vernetzung, in der Weitergabe von Informationen, in dem Anbieten von den bereits vorhandenen Plattformen, die genutzt werden können, sowohl behördenintern als auch offen, also der Kompass Nachhaltigkeit zum Beispiel, da kann jede Bürgerin und jeder Bürger Einsicht nehmen, genauso wie eine Behörde, eine Vergabestelle. Behördeninterne Plattformen, auf denen werden dann teilweise auch Best-Practice-Beispiele vorgestellt, muss aber natürlich bekannt sein, dass es diese Plattform gibt. Und auch da ist es so, dass es manchmal behördenintern Plattformen gibt, auf die andere Behörden theoretisch zugreifen könnten, die das aber nicht wissen. Und für mich ist schon neben dieser Verbreitung guter Beispiele und dem Bekanntmachen dieses, da schaut's her, es geht, andere können das, das ist möglich, es ist auch nicht unbedingt teurer, denke ich, ist für mich wichtig, eben diese Informationen immer wieder zu streuen, weiterzugeben, Gütezeichen und Siegel vorzustellen, dass man auch weiß, worauf man sich berufen kann, was Standards sind und immer wieder eben zu versuchen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich finde das gerade in dem Bereich wahnsinnig wichtig, dass dieses Miteinander sprechen wirklich mehr in den Vordergrund kommt, weil auch nur dann habe ich ja Möglichkeit, ich muss einfach nicht nur die Bedarfs- und Vergabestelle mitnehmen, sondern die ganze Behörde muss davon, alle Mitarbeitenden müssen davon überzeugt sein, dass sie einen Vorteil davon haben, wenn ihre Berufskleidung nachhaltig beschafft ist, dass sie sich darin wohlfühlen können, dass das keine Qualitätseinbußen sind. Also so Vorbehalte müssen abgebaut sein und die Leute müssen einfach auch ein bisschen stolz drauf sein können, dass sie tatsächlich nachhaltig erzeugte Arbeitskleidung tragen.
Können Sie ein paar Beispiele nennen aus Ihrer Beratungsarbeit bei den Behörden? Sie müssen ja die Behörde nicht nennen, wenn Sie vielleicht nicht wollen. Um welche konkreten Produkte ging es da? Was traten da für Probleme auf? Welche Hürden gibt es da?
Konkret hatte ich Kontakt zum Beispiel mit einer Universitätsklinik, die in der Ausschreibung ihrer Arbeitskleidung war und die bereits nach Ökotex-Standard ausgeschrieben hatten und wo man überlegt hat, da die Standards ein bisschen hochzusetzen. Ökotex 100 ist ein reiner Umweltstandard, der praktisch nur den Nutzenden gewährleistet, dass sie keine Chemikalien am Körper haben. Und also da geht es praktisch um die eigene Gesundheit, das ist für jeden leicht nachvollziehbar, da macht man gerne mit. Das ist gut umsetzbar, damit kann ich sozusagen immer punkten, wenn ich sage, Leute, ihr habt was Gesundes an, da keine Ausschläge, keine Allergien auf die Kleidung. Wo es dann schon schwieriger wird, ist, wenn man sagt, die Baumwolle ist vielleicht biologisch angebaut, weil da für mich praktisch der Nutzen nicht mehr unmittelbar erkennbar ist. Also da muss ich wissen, dass Baumwolle unwahrscheinlich wasserintensiv im Anbau ist. die Biobaumwolle nur 20% dieses Wassers normalerweise braucht, dass dort nicht gespritzt wird, also nicht entlaubt wird vor der Ernte, also dass eben keine Chemikalien eingesetzt werden, schon von der Produktion her, dass die Menschen bessere Preise für ihre Produkte bekommen, die dort arbeiten, dass die Menschen weniger Gefahren durch Chemikalien und fehlende Schutzkleidung ausgesetzt sind als im konventionellen Anbau. Also da braucht es ein bisschen ein breiteres Denken und eine Vernetzung und letztendlich auch ein Stück weit ein bisschen internationale Solidarität, dass es nicht nur mir persönlich gut geht, sondern dass auch andere Menschen, wenn sie so hart auf den Feldern arbeiten, ein Recht darauf haben, davon anständig leben zu können und auch selber gesund zu bleiben oder beziehungsweise ihre Kinder auch, also nicht krebserregenden Stoffen oder sonstigem ausgesetzt zu sein. Wenn man dann weiter in Sozialstandards geht, wird es wieder schwieriger, weil es schwieriger ist, zum Beispiel keine Kinderarbeit oder keine ausbeuterische Kinderarbeit, erstens zu definieren, was ist ausbeuterisch, was ist normale Arbeit, die Kinder auf dem Feld ihren Eltern helfen. Also da wird es einfach viel schwieriger. Und auch dann noch weitere Kernarbeitsnormen der ILO, der Internationalen Arbeitsorganisation, einzuhalten, wie irgendwann einmal einen existenzsichernden Lohn, eine eben Gesundheits- und Arbeitsschutzmechanismen. Da ist es wirklich so, dass man auch sagen muss, wie viel ist es uns wert, dass andere Menschen ähnliche Privilegien wie eben Arbeitsschutz oder wie einen anständigen Lohn erhalten, wie wir uns das nehmen.
Wie können Kommunen, staatliche Behörden überhaupt sicher sein, dass sie Produkte aus nachhaltiger Beschaffung erworben haben? Klar, Sie haben vorhin Ökotex-Standard angesprochen. Es gibt die Siegel, Labels, da gibt es ja einen ganzen Haufen, aber nicht alle sind so toll, wie sie klingen. Wie sichern sich da die staatlichen Behörden und die Kommunen ab? Oder können sie das vielleicht gar nicht?
Ich habe Ökotex genannt, weil es wirklich ein Einstiegslabel ist. Also das ist unterster Standard, das ist ein absolutes Minimum. Darüber hinaus gibt es sehr viele, die man auf der Seite siegelklarheit.de zum Beispiel nachschauen kann, auch vergleichen kann, auch auf dem Kompass Nachhaltigkeit beim sogenannten Gütezeichenfinder nochmal anschauen kann, wie sind denn die einzelnen Stufen ökologisch, sozial und in der Governance, also in der Betriebsführung zu bewerten, in der Glaubwürdigkeit zu bewerten. Und ich denke, da ist der Spielraum sehr groß. Es gibt neben den Produktsiegeln wie zum Beispiel GOTS, also ein Bio-Siegel, auch verschiedene, das Fairtrade-Siegel, was sehr umfassend eigentlich auch die Herstellungsprozesse mit einbezieht. Es gibt aber auch genauso sogenannte Multi-Stakeholder-Initiativen wie die Fair Wear Foundation, wo praktisch das gesamte Unternehmen mit der Zeit immer besser werden muss. Und im Prinzip finde ich das einen sehr guten Ansatz zu sagen, es muss nicht von Anfang an perfekt sein, genauso wie ich nicht von Anfang an alles sofort nachhaltig ausschreiben muss, aber zu sagen, wir bemühen uns, immer mehr in die Lieferkette hineinzukommen, immer weiter runterzugehen, immer mehr mitzuerfassen und mit der Zeit tatsächlich besser zu werden und irgendwann eben einen, was weiß ich, Leader-Status oder einen Platin-Status oder sonst was zu erhalten, finde ich einen sehr menschlichen Ansatz zumindest. Also der auch ein bisschen Zeit gibt und sagt und anerkennt, es geht nicht von jetzt auf heute.
Gibt es da Zahlen darüber, welchen Anteil nachhaltige Beschaffung im Verhältnis zur konventionellen Beschaffung hat in Bayern, vielleicht auch in der Bundesrepublik? Oder ist das sehr schwierig festzustellen?
Das ist genau das Problem von diesem Monitoring und Reporting der Berichterstattung, weil sie beschaffen immer zusammen. Es wird nicht selten extra erfasst. Nürnberg, die Metropolregion, fängt das jetzt an, hat das auch auf ihren Seiten inzwischen schon nachvollziehbar dargestellt, was nachhaltig ist. Es bewegt sich sicher noch im einstelligen Bereich, Prozentbereich. Ich denke, es muss sehr schnell deutlich besser werden. Der Bund zum Beispiel will im Textilbereich, bei den Regeltextilien, was jetzt nicht Schutzkleidung ist, bis auf 2030 bis 50% nachhaltig beschaffte Textilien kommen. heißt aber einfach noch nichts über die Büromöbel, die Büromaterialien. Büromöbel, wenn man jetzt dran denkt, entweder Kunststoffe oder Holz, Holz aus Entwaldung oder nicht. Also auch da wäre ein Riesenspielfeld, wo es, denke ich, sinnvoll wäre, solche Grenzen zu setzen und das tatsächlich auch nachzuverfolgen.
Vielleicht nochmal jetzt, Sie haben es ja jetzt schon an verschiedenen Stellen angedeutet, wie kriegen Sie denn jetzt die Ämter und Behörden dazu, auf nachhaltige Beschaffung zu setzen?
Für mich ist dieser Bereich Kommunikation, miteinander reden, das im Gespräch halten, ins Gespräch bringen, super wichtig, weil ich glaube, dass wir nicht nur einzelne Leute überzeugen müssen, sondern das muss ganz breit getragen werden. Das Thema muss in der Kantine angesprochen werden können, genauso wie bei der Kaffeepause, wenn ich vor einem fair gehandelten Tee oder Kaffee stehe. Und genauso muss es angesprochen werden im Bauhof oder in einer Baubehörde beim Straßenbau, wenn irgendwo was eingebaut wird, wo Plastik drin ist oder wo, ich weiß, das sind Konfliktmineralien wie in IT drin. Das muss überall durchkommen und damit das überhaupt passieren kann, muss die Kommunikation das immer wieder aufgreifen. Das muss gute Beispiele, wer das schon vorbildlich umsetzt, das muss Mitarbeiter des Monats und des Jahres geben, die sich dafür eingesetzt haben. Das muss Gespräche an den Tischen geben, das muss immer wieder kommen, dass das selbstverständlich wird. Und ich denke, da ist Kommunikation wirklich der Schlüssel innerhalb der Ämter, zwischen den einzelnen Ämtern, in die Behörden rein, in die Politik rein. Das ist wirklich für mich ein zentraler Schlüsselpunkt.
Was kann denn die Politik tun, um nachhaltige Beschaffung weiter zu fördern?
Ich denke weiter die Umsetzung der Bayerischen Nachhaltigkeitsstrategie vorantreiben, das auch einfordern, dass die guten Ziele, die dort definiert sind, auch eingehalten werden, Monitoringprogramme aufstellen, wo wird es eingehalten, wo nicht. Und vielleicht auch noch eben so genauso ambitionierte Punkte setzen wie diese Textilbündnis des Bundes, dass das auch auf Landesebene umgesetzt wird, nicht nur für den Textilbereich, dass man zum Beispiel auch, eigentlich sind die Körperschaften des öffentlichen Rechts, also der Bayerische Rundfunk oder die Unikliniken sind eigentlich von diesen Vorgaben ausgenommen, weil sie eben nicht als staatliche Behörden gelten. Was ich total schade finde, weil ich denke, gerade Unternehmen wie Bayerischer Rundfunk oder auch Unikliniken, das ist ein Hebel, das sind Volumina, die umgesetzt werden und das ist die Möglichkeit, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Also da würde ich mir wünschen, da ein bisschen mutiger voranzugehen und auch solche Körperschaften mit zu verpflichten, weil sie einfach Bayern mitrepräsentieren.
Soweit Eva Barner, Fachpromotorin für nachhaltige Beschaffung beim Eine-Welt-Netzwerk Bayern. Weitere Informationen finden Sie auf www.eineweltnetzwerkbayern.de. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Die nächste Sendung aus der Reihe Gemeinwohl statt Profit, anders wirtschaften mit fairem Handel und solidarischer Ökonomie, hören Sie dann am Dienstag, den 31. Dezember um 17 Uhr. Generell können Sie die Sendung auf Radio LoRa jeden vierten Dienstag und wenn es einen gibt, fünften Dienstag im Monat immer um 17 Uhr hören. Anschließend werden diese online auf lora924.de gestellt. Sie finden sie unter der Rubrik Hörbar in der Mediathek unter Podcast aktuell. Verantwortlich für die vergangene Stunde war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet.
Hier ist LoRa München auf der 92.4.
Die eben gehörte Sendung wurde gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.